Wir berichten heute von einem richtig coolen Event, auf dem wir waren.
Es sind extrem viele Leute rausgegangen, weil irgendwie Techniker, Krankenkasse, das klingt halt alles so langweilig, aber ich finde das eben sehr spannend, weil das sind die Sachen, die haben den ganz großen Impact.
Ich habe schon so oft gehört, wir haben nicht ein Erkenntnisproblem. Es gibt so viel Info, es gibt so viel Forschung und so viele Daten, die wir nutzen können, sondern Implementierungsproblem.
Es gibt Biomarker, die tatsächlich sich sehr stark auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Demenz auswirken.
Deutschland gibt rund 12,6% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, der jährlichen Wirtschaftsleistung für Gesundheit aus und ist bei der Lebenserwartung trotzdem eigentlich nur Mittelfeld.
Ja, was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% unserer Zuhörer gar nicht abonniert haben. Ich glaube, das schreit nach einem Call to Action, oder Mario?
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du den Podcast abonnieren könntest, auf der Plattform deiner Wahl, gerne auch bewerten und Freunden und Familie weiterempfehlen, wenn du happy damit bist. Vielen Dank. Willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich, lieber Mario.
Wir berichten heute von einem richtig coolen Event, auf dem wir waren. Vor, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich knapp 2 Wochen. In München, und zwar von der Turnaround Aging Konferenz, die am 14.03. im Künstlerhaus stattfand. Da waren wir dabei mit einem Stand, aber vor allem auch, um viel Neues zu lernen. Und da sprechen wir heute drüber.
Genau, ja. Also ist ein Event, was schon seit letztem Jahr existiert. Letztes Jahr war das erste Mal. Und dieses Jahr war dann schon gleich das Upgrade. Es sind schon gleich mal, ich glaube, ungefähr 20, 30% mehr Leute gekommen. Es gab eine zweite Stage. Das heißt, es gab verschiedene Vorträge zur selben Zeit, was es für uns natürlich nicht leichter gemacht hat, jeden Vortrag zu hören. Aber wir haben uns Mühe gegeben und zumindest fast jeden gehört und fast jeden gesehen und uns Notizen gemacht. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass wir den einen oder anderen heute auslassen, aber wenn wir es nicht gehört haben, werden wir besser auch nicht drüber reden. Macht ja auch keinen Sinn, euch da mit Annahmen zu bereichern. Dementsprechend keinen Anspruch zur Vollständigkeit heute, aber wir haben das meiste mitbekommen.
Wie du sagst, wir haben ja auch die Möglichkeit genutzt, ein bisschen zu netzwerken, uns mit bekannten Gesichtern zu unterhalten und ein bisschen auszutauschen. Das darf auf so einer Konferenz, glaube ich, nicht fehlen. Und da haben wir natürlich die Pausen ein bisschen überstrapaziert und auch in den einen oder anderen Vortrag hin weitergemacht. Genau, deswegen kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben uns auch immer brav aufgeteilt, weil es ja eben 2 Stages gab. Das hat es nicht einfacher gemacht. Aber ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Event. War super organisiert. War eine richtig, richtig coole Veranstaltung, sehr gute Speaker auch gewesen und alles an ja, modernen Themen, sage ich jetzt mal, war dabei. Alles, was irgendwie Longevity betrifft und eigentlich ist ja keine Longevity-Konferenz per se, es läuft ja nicht unter Motto Longevity, sondern Healthy Aging, also gesund altern und in dem Bereich hat sich das Ganze alles abgespielt.
Genau, ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal Shoutout an die 4 Gründer von der ganzen Sache. Ich meine, die werden natürlich auch von Nina Ruge unterstützt, aber ist zumindest keine Gründerin. Nina Ruge, bekannte Fernsehmoderatorin, jetzt im Longevity-Space sehr aktiv. Und auch sehr authentisch, muss man sagen. Sie ist ja auch nicht mehr ganz die Jüngste, auch wenn man das vielleicht nicht sagen darf.
Macht einen sehr guten Job.
Macht einen
Ja.
sehr guten Job. Da vielleicht nochmal Shoutout an Quintus, Angela, vor allem auch an Joana und Johannes. Wirklich, wirklich gut organisiert gewesen, hat wieder Riesenspaß gemacht und so macht es halt auch Spaß, als Aussteller dort zu sein, wenn halt alles auch mal rund läuft. Und das ist nicht normal, sagen wir es einfach mal so.
Was man noch dazu sagen muss, das ist ja eine gemeinnützige Veranstaltung. Das haben sie auch hervorgehoben in der Eröffnungsrede, der Quintus eben auch. Und sie machen das wirklich free of charge, einfach für die Verbreitung der Message von Healthy Aging, von Longevity. Und es ist nicht einfach, das so neben den bestehenden Jobs zu organisieren. Deswegen, ja, umso größere Bewunderung für die richtig gute Konferenz.
Wir bewundern euch.
Grüße an Quintus und Team.
Team.
Alles klar,
Gut,
dann
starten wir rein, oder?
starten wir rein. Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ja die Judith Gerlach eigentlich ist eine bekannte Politikerin hier in Bayern und die hätte das Ganze eigentlich eröffnen sollen in persona, hatte dann aber leider die Pflicht, nach Berlin zu reisen, um an den Koalitionsverhandlungen teilzunehmen, hat aber eine Videobotschaft aufgenommen und die Konferenz dann trotzdem eröffnet, hat ein bisschen darüber gesprochen, dass es ihr auch darum geht, Health in all policies zu verankern und auch dieses Thema Prävention, Gesundheitserhaltung da noch ein bisschen tiefer einzusteigen.
Genau, wie du sagst, halt, dass es nicht nur in der Gesundheitspolitik per se Gesundheitspolitik verankert wird, sondern eben in jeder Art von Politik, die eben gemacht wird, dass auch ein Anker zur menschlichen Gesundheit geworfen wird. Insofern ja, ein schöner Einstieg gewesen.
Ja, absolut. Und es gab auch noch eine zweite Dame, die auch mit dabei war, und zwar die Dr. Ute Teichert. Die ist Fachärztin für Public Health und leitet seit, ich glaube, wenigen Jahren, ich glaube seit 2022, wenn ich mich nicht irre, die Abteilung für öffentliches Gesundheitswesen im Bundesministerium, und da sind auch diese ganzen Präventionsagenten verankert. Und die hat auch ein bisschen ein leicht tristes Bild gezeichnet, wenn man so sagen mag. Und ich habe mir da vor allem zwei Dinge gemerkt. Und zwar, Deutschland gibt rund 12,6% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, der jährlichen Wirtschaftsleistung, für Gesundheit aus und ist bei der Lebenserwartung trotzdem eigentlich nur Mittelfeld. Also wir liegen EU-weit da ziemlich an der Spitze. Der EU-Durchschnitt lag bei irgendwas 10%, also nochmal 2% weniger. Und im Fall von Deutschland sind das ja auch massiv viele Milliarden Euro. Wenn man denkt, wie hoch war die Wirtschaftsleistung? Ich glaube 4 Billionen Euro, genau, also das BIP. Und da kann man sich ausrechnen, was so grob ein Achtel davon auch ausmacht. Das sind ja schon mal über 500 Milliarden, das ist eine ganze Menge. Genau, die Lebenserwartung trotzdem nur im Mittelfeld. Das heißt, da gibt es so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen, wie viel wir für Gesundheit ausgeben und wie gesund die Leute tatsächlich sind. Und das Zweite war, das fand ich ganz spannend, da hat sie die Entwicklung der Leistungsausgaben gezeigt, wie viel die gesetzliche Krankenversicherung pro Versichertem im Jahr ausgibt. Und das war zum Beispiel 2023, waren es diese 3.889 Euro pro Versichertem. Und sie hat dann gleichzeitig auch den Vergleich gezogen, wie viel denn davon für Prävention ausgegeben wird. Und das waren wirklich lächerliche 8,49 Euro für Prävention und Gesundheitsförderung.
Traurig, muss man ehrlich sagen. Ja.
Also da gibt es einen riesengroßen Aufholbedarf. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich und sehr spannend in der Hinsicht. Das war die Ute Teichert, die da einen recht spannenden Vortrag auch in diese Richtung gehalten hat. Und dann hatte auch, wenn man jetzt das Ganze aus der gesetzlichen Krankenkassenperspektive sieht, auch jemand von der Techniker-Krankenkasse gesprochen. Und da warst du, glaube ich, dabei bei diesem Vortrag.
Genau, den durfte ich mir anschauen. Interessiert mich natürlich auch, weil wir uns natürlich auch mit unseren Diagnostikmitteln für das Insurance-Business, also das Versicherungs-Business, interessieren. Deswegen natürlich ein Pflichtvortrag für mich gewesen. Da hat der Thomas Ballas, der ist Vorstand bei der Techniker-Krankenkasse, eben einen kurzen Vortrag gehalten. Fand ich sehr, sehr spannend. Weil die Techniker-Krankenkasse, muss man vielleicht mal als Background dazu sagen, ist, glaube ich, so ziemlich die einzige gesetzliche Krankenkasse, die auch tatsächlich profitabel wirtschaftet. Also die einzige, die meines Erachtens solide geführt ist. Und da muss man dann dazu sehen, dass die Techniker eben auch sehr viel mehr in Prävention investieren möchte und auch kann und dementsprechend auch mehr an diesen modernen Mitteln sich interessiert. Und die Techniker hat eben eine App entwickelt. Die haben schon länger eine App, aber jetzt eine neue. Und die kann theoretisch die Daten des Versicherten so ein bisschen aggregieren. Und das ist ja was wir eigentlich ständig hier im Podcast besprechen, dass Data King ist, also dass du das wirklich brauchst, um perspektivisch Präventionsmedizin, Longevity-Medizin überhaupt umsetzen zu können. Du brauchst die Daten und diese Daten müssen sich holistisch in Gemeinsamkeit angeschaut werden. Es macht keinen Sinn, dass sich einerseits der Urologe nur urologische Sachen anschaut und der andere wieder nur internistische Sachen. Das sind Spezialisten, das sind für Krankheitsfälle natürlich relevant. Es ist aber auch wichtig, dass sich die Daten von einer Person zentral angeschaut werden. Und die Techniker hat das gewissermaßen verstanden und gesagt, hey, warum wird nicht auch die gesetzliche Krankenkasse personalisiert? Das heißt, ich sehe ein gewisses Risiko bei einer Person und erlaube dieser Person dann verfrüht vergünstigt, beziehungsweise gratis natürlich, auch schon Präventionsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und das ist ja eher was, was man jetzt so kennt, okay, bei der privaten Krankenkasse, da kann man relativ häufig sehr, sehr viele Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen. Und das auch ziemlich gießkannenmäßig, weil die privaten deutlich besser laufen. Bei der gesetzlichen muss man halt ein bisschen effizienter handeln. Aber es ist natürlich mega, wenn du diese Daten dann aggregierst. Du hast die Blutbilder und so weiter und so fort. Kannst du sagen, hey, bei dir, da sehen wir ein höheres Risiko für das und das. Also schicken wir dich jetzt mal früher zur Hautkrebsvorsorge, meinetwegen. Und die wird auch dann häufiger übernommen. Und in deinem Fall wird eben das häufiger übernommen. Im Fall von jemand anderem, der vielleicht eine Vorgeschichte von Darmkarzinomen in der Familie hat, wird vielleicht früher auch schon die Darmspiegelung übernommen. Und so kann man eben viel, viel gezielter diese Vorsorgeuntersuchungen nutzen, weil wir wissen ja alle, es ist extrem wichtig, diese Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen, damit man rechtzeitig Krankheiten erkennt. Das fand ich, muss ich ehrlich sagen, sehr stark. Und ich finde es auch toll, dass es sich in die Richtung entwickelt. Er hat auch gemeint, es gibt leider noch ein paar gesetzliche Hürden. Es ist zum Beispiel jetzt häufig auch noch so, dass sie bis zu einem Jahr auf Blutbilder warten, einfach weil auch alles noch nicht digitalisiert genug ist. Theoretisch sind aber die meisten gesetzlichen Hürden jetzt wohl aufgehoben worden und es kann in der Zukunft zumindest so gearbeitet werden. Aber wie gesagt, die Digitalisierung in der Medizin ist leider noch nicht so weit, dass es in allen Fällen dann wirklich gut funktioniert. Fand ich aber sehr stark, weil ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die gesetzlichen Krankenkassen da überhaupt schon einen Finger gerührt haben und überhaupt die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, weil es ja wirklich brennt. Aber die Techniker eben schon, und das fand ich ja sehr beeindruckend.
Ja, ich meine, wenn ich das so höre, muss ich sagen, das ist natürlich Jackpot, weil da werden so viele, auch von der gesetzlichen Krankenkasse, auch so viele Leute erreicht, die denen man vielleicht einen Anreiz geben kann, die gar nicht so ein Bewusstsein dafür haben, für Prävention, für Gesundheitserhaltung, vielleicht auch gar nicht so sich dessen bewusst sind, was ein Risiko für eine gewisse Erkrankung auch bedeutet, dass man da wirklich zur Vorsorge gehen kann und dass man das so auch gar nicht hinnehmen muss und dass man das wirklich sehr, sehr gut ja alles noch behandeln kann. Deswegen, ja, wunderbar. Also ich hoffe, dass ich weiß nicht persönlich, was die anderen Krankenkassen machen. Ich bin da mit dem deutschen System nicht so ganz vertraut. Ich kenne das eher so aus der österreichischen Brille. Und da ist ja deutlich mehr Vorsorge schon auch von der gesetzlichen Krankenkasse abgedeckt. Also da kann man jedes Jahr zum Hautarzt gehen, jedes Jahr zum Augenarzt gehen, jedes Jahr ein großes Blutbild machen, alle 2 Jahre zum Internisten gehen zur Vorsorge, ab 18 schon. Also ja, da gibt es diese Lücke nicht zwischen 18 und 35, was ja auch eine sehr wichtige Zeit ist, sage ich jetzt mal.
Ja, um eine Baseline zu schaffen, oder?
Absolut. Ja. Aber ich meine, auch in Österreich, es wird das zwar alles angeboten, aber die Leute nutzen es halt nur in einem sehr, sehr kleinen Ausmaß. Und auch da würden wir wahrscheinlich genau sowas brauchen, um zu sagen, hey, wir müssen da über eine App die Leute erreichen, auf die Leute proaktiv zugehen und sagen, hey, in deinem Fall wird es Sinn machen, wenn du jetzt mal zum Augenarzt gehst oder mal zum Hautarzt gehst oder zum Internisten.
Ja.
Und ob es die Leute dann annehmen oder nicht, das steht ihnen ja wie immer frei. Aber ich glaube, dass man da diese Versorgungssituation so viel verbessern könnte und da auch langfristig mehr Last vom Gesundheitssystem runternehmen könnte. Ja, also richtig coole Sache.
Total. Und das Spannende war eben auch, und das Lustige eigentlich an dem Vortrag nur nochmal dazu sagen, es sind extrem viele Leute rausgegangen, weil irgendwie Techniker, Krankenkasse, das klingt halt alles so langweilig. Aber ich finde das eben sehr spannend, weil das sind die Sachen, die haben den ganz großen Impact. Ne? Da sind ja sehr, sehr viele Leute versichert. Die gesetzlichen Krankenkassen sind ja schon noch sehr relevant. Und das hat den großen Impact, wenn die tatsächlich umdenken. Und er hat eben auch gesagt, ja, ab dem Moment, wo wir so arbeiten und den Leuten basierend auf ihren Daten Dinge vorschlagen, steigt auch deutlich die Conversion. Also es wird deutlich häufiger auch in Anspruch genommen, weil die Menschen verstehen, okay, das ist für mich tatsächlich relevant. Und ihnen das auch wirklich gezeigt wird, dass es für sie persönlich relevant ist, aufgrund von einem Grund. Ne? Und das finde ich, ja, ich glaube auch daran, dass das eben deutlich besser funktionieren wird langfristig. Und dann da auch dazu führt, eben zu dieser besseren Conversion, zur besseren Akzeptanz. Aber dafür muss man halt auch bereit sein, seine Daten ein bisschen preiszugeben und verarbeiten zu lassen. Ja.
Ich meine, ich denke auch, weil du angesprochen hast, dass da viele Leute rausgegangen sind, ist natürlich jetzt auch nicht das ideale Umfeld, weil wahrscheinlich alle, die auf dieser Konferenz waren, die beschäftigen sich eh schon mit Vorsorge und mit Prävention. Ja. Und für die hat das wahrscheinlich keinen persönlichen Wert, zu sagen, ja, für mich ist spannend, was die Techniker macht. Die haben sich halt dann eher interessiert, das hat man auch bei daran gemerkt, bei den Vorträgen, wo viele Leute waren, vielleicht eher so neuere Sachen, wenn es um, was weiß ich, Höhentraining geht, um Scheibenfasten geht und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, das steckt da drin, dass viele Leute rausgegangen sind.
Ich glaube, aber der Impact ist natürlich viel, viel größer. In München Downtown ist sicherlich die Dichte von Privatversicherten überdurchschnittlich hoch.
Das stimmt.
Naja, gut, machen wir weiter, oder? Ich glaube, du kannst den Vortrag, den nächsten, den haben wir beide gesehen. Übernimmst jetzt am besten einfach du, damit wir uns ein bisschen abwechseln.
Ja, ich meine, da ging es auch, kleiner Blick in die Zukunft, kleiner Blick in die Vergangenheit. Fand ich super spannend. Das war der Vortrag von Thomas Schulz, der ist ja Spiegel-Chefredakteur. Hat auch schon einige Bücher geschrieben, aber jetzt auch kürzlich mal ein Buch, früher mal zum Thema Zukunftsmedizin, jetzt auch ein Longevity-Buch. Und der hat auch dieses plakative Beispiel gebracht, was man an verschiedenen Stellen hört, sage ich jetzt mal. Und zwar, dass jeder Zweite eigentlich über 100 wird heutzutage. Und zwar, das betrifft die Leute, die innerhalb der letzten 10 Jahre geboren sind. Muss man mal aufpassen. Das heißt natürlich nicht, dass die Lebenserwartung jetzt den Sprung macht von irgendwie 81 auf 95. Also das darf man so nicht verstehen. Aber genau, es geht
ja. Ja, es ist super spannend, weil es eigentlich ein anderer Take ist auf die gleiche Zahl, oder?
Ja.
Und dann eigentlich super beeindruckend ist, weil man auf einmal denkt, okay, wow, also wenn 50% der Leute jetzt über 100 werden, also das kann man sich gerade gar nicht wirklich vorstellen, oder?
Ja,
also
ich meine, man muss nur denken, wie viele kennt man selber, die über 100 sind, und das ist ein sehr kleiner Kreis.
Ja, meine Großmutter wird dieses Jahr 100, also freue ich mich jetzt schon sehr drauf, wird eine große Party. Und dann kann sie natürlich sich auch dazu zählen. Aber ich würde sagen, in ihrem Umfeld, ja, da sind also eigentlich ist quasi niemand mehr übrig. Also wirklich ein beeindruckender Fortschritt dann eigentlich.
Also endlich ein Centenarian in der Familie.
Ja, genau. Ja, kann man auf LinkedIn dann verarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das war so ein bisschen die Catchphrase, um in den Vortrag reinzustarten. Und bei Ihnen ging es auch so ein bisschen um das Thema Prävention. Krebs ist immer besser heilbar. Zu Krebs gab es auch noch einen anderen super spannenden Vortrag, wo wir ein bisschen später dann noch drauf eingehen, den ich mir angehört habe. Und das ist immer besser heilbar. Prävention ist deshalb sehr wichtig, weil man hat sich angeschaut in den verschiedenen Phasen bei Krebs. Da gibt es ja Stadium 1 bis 4. Und den meisten Fortschritt von der Überlebenswahrscheinlichkeit und von der Heilung hat man in den Anfangsstadien gemacht. Zum Beispiel Brustkrebs hat eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man ihn sehr, sehr früh entdeckt, auch überlebt und auch dauerhaft überlebt. Ähnlich ist es bei Darmkrebs und so weiter und so fort. Und in den späteren Stadien, da haben wir immer noch Schwierigkeiten. Was er auch als Beispiel gebracht hat, war es, wird ja schon lange an dem Krebsbluttest entwickelt, und da hat man $2 Milliarden reingesteckt, und dadurch, dass man immer besseren Umgang mit Daten hat, dass man Daten immer besser verarbeiten kann, wird natürlich auch dieses Thema Liquid Biopsy immer günstiger, und Liquid Biopsy ist im Grunde ja nichts anderes, als dass man eine Blutprobe nimmt zum Beispiel und daraus dann Krebsmarker rausmisst und da eine Risikowahrscheinlichkeit errechnet oder Krebs auch tatsächlich schon nachweisen kann. Ähnliches Beispiel, Organe aus dem 3D-Drucker, klingt auch noch so ein bisschen futuristisch, aber auch da tut sich sehr viel. Das war früher unfassbar teuer, und da hat man so ganz kleine, mit ganz kleinen Organen hat man angefangen.
Mittlerweile, Herzklappen zum Beispiel war so ein Klassiker. Ne?
Herzklappen, und jetzt ist man halt nicht nur an Teilen von Organen dran, sondern wirklich an kompletten Organen, die aus so einem biologischen 3D-Drucker kommen, gab es auch riesengroßes Investment wird aber auch immer günstiger. Und was steckt da so ein bisschen dahinter? Der Fortschritt vom Wissen, weil Wissen, das wächst ja exponentiell. Auch wenn es sich für uns vielleicht nicht so anfühlt, aber früher hat es sich alle 25 Jahre verdoppelt. Heutzutage sind es schon alle 15 Jahre, wo sich das gesamte Wissen der Menschheit verdoppelt. Da hilft uns natürlich auch KI. Und ja, also es ist super, super, super spannend. Und was steckt dahinter? Das bezeichnet man auch als Moore's Law, wo man sich angeschaut hat, naja, Moore's Law kommt eigentlich aus der Tech-Szene, wo man sich überlegt hat, naja, wie viele Transistoren bekommt man denn auf so einen Prozessor drauf? Und das war am Anfang eine sehr kleine Zahl, weil das auch so teuer war und das alles so groß und so sperrig war und man das ja in kein Smartphone oder in keinen Laptop reinbekommen hat. Und dann ist diese Kurve einfach immer steiler, steiler, steiler angestiegen, und heutzutage kostet Speicherplatz ja gar nichts mehr. Ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie viel man früher für einen USB-Stick mit 4 GB Speicherplatz bezahlt hat. Und heute bekommt man 64 GB USB-Sticks bei jeder Messe nachgeschmissen. Das ist schon spannend. Cooles Modell, coole Analogie. Hat dann eben auch zur künstlichen Intelligenz, da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen, gezeichnet. Ist eine sehr junge Technologie, ist erst 10 Jahre alt und ist vor allem eine Basistechnologie. Das heißt, das kann man in sehr, sehr vielen Bereichen nutzen. Zum Beispiel selbstfahrende Autos hat er genannt. Andererseits findet KI auch eine Anwendung. Ich war neulich bei meiner Hautärztin und die hatte schon so ein Gerät, das praktisch Fotos von dir macht, also von deiner Haut macht und dann automatisch KI-gesteuert erkennt, ja, wo sollte man denn nochmal genauer hinschauen? Und diese Muttermale schaut man sich dann nochmal mit dem Auflichtmikroskop an und kann so diese Risikoabschätzung viel besser machen, weil auch kleine Muttermale gut erfasst werden. Und man halt so auf jeden Fall auch jetzt in der Praxis schon von KI profitiert. Das war so mein Takeaway. Und auch wenn man sich anschaut, jeder kennt ChatGPT. Spannender Fakt, ChatGPT 3 hatte 2500 Wörter, ChatGPT 4 schon 25.000 Wörter und so geht es halt weiter.
Also die es ausspucken kann. Ja, ja. Genau. Ja. Also wirklich unfassbare Sprünge. Ja. Ja. Also und vor allem jährlich. Also das ist wild. Also man kann es eigentlich gar nicht wirklich fassen. Und das kann auch das menschliche Gehirn nicht fassen, weil wir leider eben nicht exponentiell sind. Vielleicht noch dazu, das Buch, was er geschrieben hat, das neueste, das heißt Projekt Lebensverlängerung. Große Empfehlung. Gibt einem so ein bisschen Überblick über den Markt aktuell, über was eigentlich alles so Cooles passiert, was vielleicht, wie die Welt auch in den nächsten 10 Jahren aussehen könnte oder 20 Jahren. Wir haben natürlich auch eine Honorable Mention bekommen, netterweise vom lieben Thomas. Müssen ihn eigentlich auch mal in den Podcast einladen. Vielleicht schafft das ja mal, der hat ja doch einen stressigen Alltag. Nee, genau. Also das auf jeden Fall mal sich anschauen. Projekt Lebensverlängerung. Findet man schnell. Spiegel-Bestseller auf Amazon, was weiß ich, wo man auch immer seine Bücher kauft. Wahrscheinlich sogar fast in jeder Buchhandlung gerade. Er hat ja immer sehr, sehr viel Nachfrage nach seinen Büchern. Genau, ja. Ich wollte nur noch mal zu den Liquid Biopsies und zu einem Organ aus dem 3D-Drucker so ein bisschen zurückkommen. Das fand ich einfach so, ich finde diese Implikation so unfassbar, weil man sagt ja, okay, wie du sagst, Vorsorge bei Krebs enorm relevant. Wenn man jetzt die Liquid Biopsy einfach jedes Jahr mal macht und das nicht mehr teuer ist, ja, welchen Krebs kannst du dann noch so schnell übersehen? Klar, manche wachsen enorm schnell, aber ich glaube, die meisten Krebsarten kannst du damit wahrscheinlich gut aufhalten und vor allem dann auch sehr gut heilen, wenn du schnell Bescheid weißt. Organe aus dem 3D-Drucker, halt auch irgendwie eine wilde Implikation, oder? Was ist, wenn wir in 10 Jahren, 20 Jahren dann einfach Stück für Stück immer nur unsere Organe austauschen, ne? Also schon interessant, ne? Die Niere läuft nicht mehr so gut, ach Gott, dann machen wir halt schnell, druck mal schnell eine. also schon, und da kommen auch irgendwie in diese ganzen Dystopie-Theorien rein, wo man dann irgendwie so einen zweiten Klon von sich hat und dann werden da die Organe immer entnommen. Also
hat auch über Designer-Babys geredet.
Über Designer-Babys hat er auch noch geredet, genau, dass man sein Baby, ich möchte lieber ein blondes Baby oder
oder eins, was nie HIV bekommen kann, also genau, eher
das,
so auf diese Krankheitsperspektive.
Genau, ja, ja. Nee, also schon spannend, was da noch alles passieren kann. Da wird auch noch, bin mir nicht sicher, ich glaube, die Regularien werden teilweise gar nicht richtig hinterherkommen, im guten und im schlechten Sinne. Wird jetzt eine echt disruptive Zeit auf uns zukommen. Ja.
Macht auf jeden Fall extrem viel Lust, ja, auf die Zukunft. Und das hat er in seinem Vortrag so ein bisschen vermittelt.
Ja.
Also sehr positives Bild gezeichnet. Da freuen wir uns drauf.
Da freuen wir uns. Er hat eben nicht die Dystopie.
Ja. Genau, ja, genau. Also dass man das Ganze auch wirklich sinnvoll und gut nutzt und auch tatsächlich einen Benefit dann für alle Menschen daraus entstehen.
Ja.
Der nächste Vortrag, der auch so, ja, im KI-Bereich angesiedelt war, da warst auch wieder du dabei. Ich war da inzwischen auf der kleineren Stage, oben auf der Club-Stage. Und du hast dir den Vortrag von Jochen Werner angehört.
Genau, der hat im Grunde den Titel getragen, Gesundes Altern braucht KI. Im Grunde, worum ging es in dem gesamten Vortrag? Er wollte erstmal zeigen, okay, ja, wir haben ja eigentlich schon super viele tolle Produkte da draußen im Alltag, die unsere Gesundheit auch schon verbessern. Das sind Apple Watches, das sind die AirPods, die im Grunde auch als Hearing Aid, also als Gehörgerät genutzt werden können. Das heißt, da ist schon unfassbar viel da. Und jetzt durch diese Datensammlung, die wir natürlich über diese Geräte auch schaffen, wird KI jetzt darf man einfach nicht missen. Und er hat vor allem dann sich eigentlich darauf bezogen, okay, wie könnte KI auch den Arzt verbessern? Ne? Und er hat eben gesagt, okay, ja, es gibt eigentlich jetzt schon mehrere Szenarien, wo KI teilweise viel, viel besser ist als der Arzt, teilweise zugegebenermaßen auch noch schwächer. Und er hat dann im Grunde genau das Bild gezeichnet, was wir häufig zeichnen und auch gerne zeichnen, dass Ärzte irgendwann eher zu Health Coaches werden und wieder tatsächlich mehr auf der menschlichen Ebene mit ihren Patienten zusammenarbeiten und sie tatsächlich einfach dazu befähigen, Selbstverantwortung für ihre Gesundheit, für ihr Leben zu übernehmen und tatsächlich ja ihr Leben zu verbessern. Und das fand ich nochmal sehr spannend. Das KI sieht man da auch als Chance, die einfach den Arzt besser macht und wirklich ihm mehr Power gibt. Da gibt es dann verschiedene Beispiele, wie auch Chatbots, mit denen der Arzt arbeiten kann, Plattformen, in die der Arzt die Daten des Patienten hochladen kann, die schon mal Patterns erkennen. Alles super interessant. Und dann hat er noch so ein bisschen den Bogen geschlagen zur Robotik, dass das ja auch was ist, was unvermeidbar ist. Dass wir gerade für diese alternde Gesellschaft, gerade für die Gesellschaft der 100-Jährigen, die ja dann auch gegebenenfalls viel im Altersheim abhängt, dass wir da aber gar nicht genug Personal für haben. Wir haben schlichtweg die Leute nicht, die sich um diese Menschen kümmern. Das heißt, Robotik ist auch da unvermeidlich. Wir haben auch jetzt gerade sowieso in der Medizin ein Problem mit Fachkräften. Auch da wird die Robotik unfassbar viel helfen. Es gibt ja jetzt schon in ein paar Kliniken so kleine Roboter, die die Anamnese in der Notfallabteilung machen. Und einfach schon mal gucken, die scannen dann schon mal, machen vielleicht schon mal den Blutdruck. Das geht ja mittlerweile teilweise auch schon einfach über Scan vom Gesicht und nehmen schon mal Daten mit auf. Und genau, und da muss es eigentlich hingehen, dass der Arzt dann nur noch wirklich der Aggregator dieser Daten ist und der Versteher dieser Daten ist und vor allem der Kommunikator dieser Daten ist. Ja, und das fand ich wirklich wieder so richtig cool. Er hat auch natürlich über Omics geredet, also über Genomik, Proteomik. Hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, weil wir das ja auch machen. Hat gesagt, dass da einfach unfassbare Datenmengen da sind. Wir brauchen KI, es geht nicht anders. Der nächste Step ist nur durch KI machbar. Aber jetzt ist sie da und deswegen ist der nächste Step jetzt auch around the corner. Und ja, hat auch ein sehr, sehr positives Bild gezeichnet. Im Grunde muss Longevity, muss Gesundheit überall da sein, wo man ist. Das muss im Auto sein, dass man da vielleicht gleich eine Analyse macht, weil man halt irgendwie vom Auto 6 Stunden nach Berlin gefahren wird. Es muss in Fitnessstudios sein, wo es eh schon so ein bisschen ankommt. Es muss in Schwimmbädern irgendwie sein, dass die Kinder da gescannt werden für Hautkrebs, weil sie ja eh gerade oberkörperfrei sind, oder? Das war so ein nettes Beispiel. Und eigentlich, genau so sollte es halt auch sein. Man sollte eigentlich immer irgendwie gescreent werden und es sollte sich einfach in den Alltag integrieren, ohne hohe Komplexität.
Das muss einfach unfassbar niederschwellig sein, genau. Damit so viele Leute wie möglich, auch solche, die extrem weit weg von diesem Thema sind, die Möglichkeit bekommen, davon zu partizipieren und davon auch zu profitieren vor allem, sodass sie auch dann wirklich einen Benefit davon haben. Und mega spannend. Schade, dass ich nicht dabei war beim Vortrag.
Nee, hat Spaß gemacht. Er hat dann natürlich auch nochmal Brian Johnson erwähnt und gesagt, ja, der sagt ja selber, ohne KI könnte er das alles gar nicht machen. Der lässt sich ja eigentlich nur noch von seiner KI bzw. von seinen Daten leiten. Er hat so jede menschliche Entscheidung aus seinem Leben rausgenommen, hat er so als Beispiel genannt. Und eben gesagt, dass viele Leute dem Ganzen noch super skeptisch gegenüber sind und dass es deswegen auch noch eine Hemmung gibt, das alles umzusetzen, weil theoretisch ist die Technologie da. Es ist nur noch nicht wirklich der Markt da, weil die Leute sich noch nicht trauen, es zu nutzen. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren halt unfassbar wandeln.
Das spiegelt sich auch in sehr vielen Vorträgen wider. Ich habe schon so oft gehört, wir haben nicht ein Erkenntnisproblem. Es gibt so viel Info, es gibt so viel Forschung und so viele Daten, die wir nutzen können, sondern Implementierungsproblem. Wir bekommen den Spagat nicht geschaffen, um die ganzen technischen Neuerungen, dass die dann auch wirklich von jedem genutzt werden. Und das ist manchmal ein finanzielles Problem, manchmal aber auch ein Bereitschaftsproblem, weil nicht alles ist teuer, was gut ist.
Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung. Hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com.
Absolut, das muss ich kurz einen Schluck trinken. Genau, nee, absolut. Wie du sagst, das ist das Hauptproblem. Wir sind schon super weit, es tut sich unfassbar viel, aber die meisten Leute verstehen es auch noch nicht. Wie auch, es ist einfach so unfassbar schnell passiert. Und das wird sich jetzt vor allem, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren, wird dieser Markt explodieren, wird unfassbar viel Neues kommen. Die Leute werden sich dann auch langsam dran gewöhnen und auch dieses Mindset langsam verinnerlichen. Aber das muss halt auch ein bisschen Weile haben, weil wir sind eben in unserem Kopf leider nicht exponentiell.
Das stimmt. So positiv das Bild vom Jochen Werner war, so negativ war das, was der Professor Harald Schmidt gezeichnet hat. Der hat über auch die Zukunft gesprochen, über Systemmedizin der Zukunft. Ich fand den Vortrag enorm spannend. Und gestartet hat das Ganze mit einer großen Krise der Pharmaindustrie. Und zwar, wir haben so ein bisschen das Problem aktuell. Wir entwickeln Medikamente, wir bilden Ärzte und Fachpersonal aus und alles extrem spezifisch. Man hat einen Internisten und wenn man einen allgemeinen Internisten findet, dann ist die Person eigentlich schon sehr breit unterwegs, weil dann gibt es ja eigentlich noch den Kardiologen und der Kardiologe kümmert sich nur ums Herz. Wenn du irgendwas anderes hast, schickt er dich sofort weiter zum Gastroenterologen, weil das ist ja der Darm und das geht den Kardiologen ja eigentlich nichts an. Und für ihn war das ein sehr, sehr, sehr großes Problem, vor allem auch bezogen auf die Medikamentenentwicklung, weil da läuft es genauso. Und deswegen kommt eben dieses Thema Systemmedizin, Vernetzung ins Spiel. Und zwar jede Krankheit, die findet ja nicht nur in einem Organsystem statt. Wenn ich einen Herzinfarkt zum Beispiel habe, dann habe ich diese Plaques, die vielleicht zum Herzinfarkt geführt haben, die hat man ja überall. Aber den Herzinfarkt, den macht zum Beispiel der Kardiologe. Aber wenn du dann ein Problem bei deiner Karotis hast, dann schickt dich der Kardiologe gleich weiter zum Gefäßchirurgen, damit der dir deine Karotis wieder sauber macht, unter Anführungszeichen. Und wenn die Plaques dazu führen, dass du einen Schlaganfall hast, dann gehst du ja aber zum Neurologen oder zum Neurochirurgen, wie auch immer. Also sehr fragmentiert. Das kann eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Und er hat dann auch gemeint, ja, wenn wir ständig Organe beschreiben, dann werden wir die ganzen Erkrankungen bzw. Krankheit an sich nie verstehen. Das ist so ein bisschen die Sache. Er forscht sehr viel an diesen Vernetzungen von Krankheiten, von Risiken, von Genen, dass man da ein sehr großes Netzmodell auch aufbaut, wo man dann sieht, wie alles vernetzt ist. Und er war auch ein großer Fan von Drug Repurposing. Und zwar vor dem Hintergrund, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Jeder kennt, was weiß ich, Blutverdünner zum Beispiel. Und Blutverdünner nehmen halt Leute, die irgendwie einen Herzinfarkt hatten, einen Schlaganfall hatten, einfach um das Risiko für ein erneutes Auftreten zu senken. Jetzt, der Blutverdünner macht aber nicht so, wie man sagt, das Blut so ein bisschen flüssiger im Sinne von, es kommt irgendwie mehr Wasser rein und man hat dann plötzlich weniger Zellen, sondern die machen ja was ganz Spezielles auf einer molekularen Ebene. Und zwar diese neuen Blutverdünner, die haben halt diesen Faktor 10 in der Gerinnungskaskade. Und man schaut halt einfach, ob diese molekularen Änderungen, die ein Medikament macht, sich auch auf andere Erkrankungen günstig auswirken. Beziehungsweise, wenn man neue Medikamente entwickelt, dann so, dass sie sehr, sehr tief ansetzen in diesem Netz und eigentlich was behandeln, was ein nachgewiesener Risikofaktor ist, aber halt für super viele Krankheiten, zum Beispiel für Diabetes und für Herzinfarkte und für Schlaganfälle, was ja sehr unterschiedliche Genese ist, aber dass man es ein bisschen mehr vor dem Hintergrund sieht, dass man krankheitsauslösende Mechanismen behandelt und nicht mehr nur die Krankheiten an sich und nicht nur diese Symptombekämpfung ist. Natürlich, was bei uns mega viel Spaß macht, darüber zu reden, hat auch dem Harald Schmidt sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ein Slide habe ich mir sogar noch abfotografiert, fand ich auch sehr spannend. Und zwar bei Arzneimitteln ist es ja so, es gibt eine Number Needed to Treat. Die findet man in Studien raus und dann weiß man, hey, bei diesem Medikament muss man 10 Leute behandeln, damit eine Person einen Benefit hat. Das heißt, die Number Needed to Treat ist 10. Je niedriger, desto besser, logischerweise. Und wenn wir jetzt bei einem sehr bekannten Medikament bleiben, das ist ein Statin, das ist für sehr hohe Blutfettwerte, also sind eigentlich Cholesterinsenker, und da ist die Number Needed to Treat 20 zum Beispiel. Also man muss 20 Leute,
ja. Also,
20 Leute behandeln. Ja. Ist wirklich schockierend. Und es gibt noch andere Beispiele, da ist die Zahl teilweise noch größer. Viele Krebsmedikamente auch dabei gewesen, macht jetzt natürlich wenig Sinn, darüber zu sprechen. Aber das ist halt ein sehr eindrückliches Beispiel gewesen. 20 Leute muss man behandeln, damit einer einen Benefit von diesem einen Statin hat. Das war ein ganz spezielles Statin. Und ja, super, super spannend gewesen. Also es geht einfach darum, dass man dieses gestörte Krankheitssignaling behandelt und nicht eine Krankheit an sich, die einem Organ zugeordnet ist und am Ende einem Arzt zugeordnet ist und so weiter und so fort.
Ja, einfach, dass man sich nicht im Klein-Klein verliert, oder? Ich denke, das ist das, wo wir jetzt so ein bisschen gelandet sind, weil sich das natürlich auch besser patentieren lässt, weil bessere, weil man einzelne Wege angreift, natürlich auch neuere Sachen finden kann. Aber am Ende des Tages geht es dann auch irgendwie wieder zurück auf so simple Sachen wie vielleicht Metformin, oder? Die de facto genau sowas machen. Die senken halt einfach den Blutzucker und wirken sich dadurch positiv auf super viele Dinge aus. Finde ich super spannend. Und ich meine, wie gesagt, das mit den Number Need to Treat, das hat mich echt ein bisschen geschockt. Da würde ich gerne nochmal in die Studie reinschauen, einfach zu verstehen, was da so als Endpunkt genutzt wurde. Weil jetzt ja auch viele in der Longevity-Medizin gerne Statine geben und auch schon gerne sehr früh geben, einfach um das LDL relativ niedrig zu halten, um ApoB niedrig zu halten, um auf lange Sicht einfach einen positiven Effekt zu haben. Da würde mich sehr interessieren, wie genau das war. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, sonst
nee, ich habe mir die Studie jetzt auch nicht mehr angeschaut. Es ist eine Studie von 2015 gewesen, im Nature publiziert, also wohl recht gute Evidenz, sonst wäre es nicht im Nature gelandet.
Nee, absolut. Also ich kritisiere nicht das, ich denke mir nur der Endpunkt. Vielleicht ist der ein bisschen anders, als wir ihn uns gerade vorstellen. Ja. Das würde mich noch interessieren, aber sonst ja, es ist trotzdem wild, weil es sicherlich ein relevanter Endpunkt für dieses Medikament war, wenn man sich denkt, dass man was verschrieben bekommt und dann ist man einer von den 19 von 20, denen es eigentlich nie wirklich was bringt. Das ist schon ein bisschen ernüchternd.
Ja, also bringt natürlich schon im Sinne von, dass das LDL runtergeht, dass das Cholesterin runtergeht. Wie du sagst, müsste man sich auf jeden Fall mal die Endpunkte anschauen. Takeaway-Message war, unseren Arzneimitteln, die wir jetzt haben, den mangelt es an Präzision.
Ja.
Wenn man sich auf dieses Signaling bezieht, wenn man Medikamente hin auf diese grundlegenden molekularen Prozesse targetiert, dann haben wir diese Präzision und können so viele Krankheiten auf einmal unter Anführungszeichen ausschalten, dass es auch sehr viel billiger wird. Weil wir haben vorher über Moore's Law geredet, bei Arzneimitteln ist es genau umgekehrt. Die werden immer teurer, teurer, teurer. Man braucht mittlerweile Milliarden, um sowas überhaupt auf den Markt zu bringen. Also es ist unvorstellbar teuer. Entsprechend sind auch alle neuen Medikamente, vor allem diese onkologischen Medikamente in der Krebstherapie, so unfassbar teuer. Wenn man denkt, dass gewisse onkologische Medikamente über 100.000 Euro pro Jahr kosten. Unfassbar.
Ja.
Aber spannender Ansatz und ich hoffe, wir sehen in Zukunft mehr davon.
Ja, auf jeden Fall. Ja, danach habe ich noch einen kurzen Panel gesehen über Longevity Clinics. Da waren einfach mehrere Vorstände von verschiedenen Longevity-Instituten anwesend. Ich glaube, was man da einfach mitnehmen kann, ist, dass eben diese Institute vor allem darauf schauen, dass sie Daten aggregieren. Da haben wir schon öfter drüber geredet, dass sie wirklich die Daten holistisch betrachten, sie holistisch auswerten, in wirklicher Gemeinsamkeit auswerten. Und dass es eben auch unfassbar wichtig ist, dass man Longitudinalität in diesen Daten hat. Das heißt, dass man häufiger misst und wirklich beobachtet, okay, gibt es Änderungen, gibt es Verschlechterungen, gibt es Verbesserungen, gibt es Beschleunigung von Verschlechterungen. Und das ist alles sehr, sehr relevant. Und ihnen war einfach wichtig, nochmal mitzugeben, dass eine Basis so früh wie möglich bestimmt werden sollte, dass man wirklich sehr, sehr breit dann auch reingehen sollte. Weil nur dann kannst du auch mit 40, 50 sagen, okay, es ist schlechter geworden oder hat sich da eigentlich nie was geändert? Laufe ich schon seitdem ich 20 bin, mit, keine Ahnung, erhöhten LDL rum? Weiß ich nicht. Ne? Das haben sie nochmal so ein bisschen gehighlightet. Und das ist jetzt natürlich, sie sich auch gerne neue Biomarker anschauen, Composite, also zusammengestellte Biomarker, Alterungsbiomarker, also prospektive Biomarker, die tatsächlich ein Mortalitätsrisiko voraussagen, also ein Sterberisiko voraussagen. Das haben sie noch so ein bisschen gehighlightet. Ansonsten würde ich da jetzt gar nicht weiter eintauchen, weil wir uns sonst natürlich im Klein-Klein auch selber verlieren. Auf jeden Fall ja. Da tut sich viel. Diese Longevity Clinics haben auf jeden Fall ihren Platz, auch gerade weil die klassische gesetzliche Medizin das noch lange nicht umsetzen können wird. Das heißt, für diejenigen, die jetzt schon ihre Daten aggregiert haben wollen, jetzt schon einen kompletten Überblick haben wollen, die müssen auf solche Longevity Clinics zurückgreifen. Und da tut sich in Deutschland auch gerade sehr viel. Und das ist sehr positiv zu bewerten.
Ja, man braucht natürlich auch ein gewisses Kapital dafür. Das ist alles noch relativ teuer. Die haben natürlich auch viele viele apparative Sachen in ihrer Routine mit drin. Und das kostet alles noch enorm viel Geld. Und genau, ich meine, das ist sowieso das Ziel von allen, irgendwie das ganze Thema ein bisschen mehr accessible zu machen, ein bisschen zu demokratisieren und da ein bisschen mehr in die Breite zu kommen. Und das wird auf jeden Fall passieren, bin ich überzeugt, aber halt nicht von einem Jahr aufs andere. Deswegen, genau, man braucht noch viele Konferenzen, man braucht noch viele mehr von diesen Konferenzen, um das Thema ein bisschen mehr in die Breite zu tragen. Es muss auch in der allgemeinen Berichterstattung mal ankommen, auch was für einen Hebel man eigentlich hat. Weil das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute noch nicht so verstehen. Man kann unfassbar viel selber machen, was nichts kostet. Deswegen, muss nur ins Tun kommen.
Wohl wahr, Mario, wohl wahr. Ich übernehme auch gleich den nächsten, den habe ich mir nämlich auch angeschaut. Das war der René Thyrian. Da ging es um die Prävention von Demenz. Key Takeaways: Es gibt Biomarker, die tatsächlich sich sehr stark auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Demenz auswirken. Dazu gehören Gehörlosigkeit. Extrem wichtig, dass man ein Hörgerät trägt, wenn man schlecht hört. Einfach damit man weiterhin diese Reize, diese neuronalen Reize setzt. Blutmarker, zum Beispiel LDL, super relevant. Diabetes ist schlecht. Auf jeden Fall schauen, dass man das frühzeitig angeht, frühzeitig behandelt. Hoher Blutdruck frühzeitig behandeln, frühzeitig vielleicht auch die Ursache behandeln, ob es Stress ist oder ob es Übergewicht ist. Übergewicht, der nächste Punkt. Auf jeden Fall nicht gut und auf jeden Fall fördernd für Demenzentwicklung. Und genauso tatsächlich auch Depression. Also das heißt, das Thema Mental Health auch super relevant, um Demenz entgegenzuwirken und sich da auch schon früh mit zu beschäftigen. Auch was mittlerweile viele, viele Ärzte ansprechen, dass Mental Health so ein bisschen neglected wurde, ein bisschen immer gesagt wurde, ein bisschen belächelt vielleicht auch, ne? Aber gerade in heutigen Zeiten, wo man nochmal ein bisschen isolierter ist durch die Smartphones und so weiter, man weniger unternimmt, wenn man viel arbeitet, sollte man das nicht unterschätzen, was das für einen Impact haben kann, auch dauerhaft für die psychische und auch für die Hirngesundheit. Genau, was er vielleicht noch richtig spannend war, er hat noch eine echt beeindruckende Statistik gezeigt, wo einfach gezeigt wurde, dass über die Jahre, wenn man ältere Personen wirklich sozial und mental betreut, dass diese Personen auch deutlich länger leben und auch wirklich signifikant länger leben und uns denen auch deutlich besser geht. Und das hat er wirklich schön visualisiert gehabt. Das heißt, keine Betreuung deutlich schlechter als richtig gute Betreuung. Ich glaube, irgendwie auch logisch, aber zeigt eben auch nochmal, dass Mental Health sehr wichtig ist, dass es wichtig ist, dass man irgendwie eine Stimulation von außen bekommt, mit Leuten kommuniziert und nicht eben nur die Blutbiomarker oder Übergewicht eine Rolle spielen. Genau.
Also kleiner Appell an alle, die Verwandte haben, die in Pflegeeinrichtungen sind.
Besuchen.
Wenn man Demenzprävention machen möchte, ist sehr, sehr wichtig. Schaut mal vorbei, redet mit den Leuten, unterhaltet euch mit den Leuten, erzählt ihnen was von der Welt.
Schauen, dass die Oma und der Opa brav das Hörgerät tragen.
Ja.
Das ist immer ein großes Problem.
Und wenn sie ein Problem haben, auch wirklich sich eins holen.
Ja.
Das kennt man ja auch. Ist noch eine Generation, die sehr sparsam war, sage ich jetzt mal, und das auch so gelernt hat.
Ja.
Und da muss man wirklich sagen, das ist auf jeden Fall ein Investment,
ja,
sagen wir so. Ein sehr, sehr wichtiges Investment.
Großer
die
Hebel.
Eigene Gesundheit. Fand ich spannend. Hört sich richtig gut an.
Ja.
Ich war bei einem Vortrag von der Hanna Heikenwälder, das ist eine Molekularbiologin. Die forscht sehr viel zu Krebs. Super sympathischer Vortrag gewesen. Da bekommen wir auch richtig Lust aufs Thema. Wurde da auf jeden Fall sehr gut abgeholt. Was waren da so die Key Takeaways? Krebs ist einerseits eine Folge vom Altern. Und umgekehrt, Altern ist auch eine Folge von Krebs. Also Leute, die Krebs haben, die altern schneller. Andererseits ist auch, je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt. Einfach deshalb, wenn man eine gewisse Anzahl an genetischen Mutationen braucht. Also nur weil eine Zelle einmal einen DNA-Fehler hat, bekommt man nicht sofort Krebs, sondern das sind üblicherweise 5 genetische Veränderungen, weil wir haben ja auch Reparatursysteme und so weiter und so fort. Also wir brauchen diese 5 Veränderungen und das passiert halt natürlich über die Zeit hinweg. Deswegen beginnt Krebsentstehung auch schon mit Tag 1, den wir hier sind. Also auch bei Babys und bei Jungkindern läuft eigentlich schon die Krebsentstehung, weil diese genetischen Veränderungen, die passieren ständig Und diese 5 genetischen Veränderungen, die müssen auch immer in der gleichen Zelle stattfinden, dass diese eine Zelle dann entartet und sich dann auch weiter teilen kann. Ein sehr spannender Fakt, sie ist dann auch noch ein bisschen auf Übergewicht eingegangen. Und zwar deshalb, weil Leute, die zum Beispiel übergewichtig sind, vor allem Frauen, die haben mehr Östrogen. Und zwar deshalb, weil Fettzellen haben Aromatase, das ist ein Enzym, das Östrogen herstellt. Die haben mehr Östrogen und deswegen auch ein höheres Brustkrebsrisiko, also super großer Risikofaktor. Und dann hat sie auch noch rausgehauen, dass Kuba und Libanon ja eine höhere durchschnittliche Lebenserwartung haben als die USA. Und der Grund dafür ist eben genau Übergewicht. Also fand ich sehr eindrücklich. Und ein anderer spannender Punkt war noch zu Karzinogenen und
also Stoffe, die...
Genau, ja, komme ich gleich dazu.
Ja, Entschuldigung. Ja.
So Karzinogen und Krebsförderen. Karzinogen, wie du schon gesagt hast, das sind so ein bisschen, das sind Stoffe, wo man gesichert weiß, dass sie Krebs erzeugen und zwar deshalb, weil sie DNA-Schäden machen. Das ist Tabak, also Zigarettenrauch, da sind Karzinogene drin und die machen auf jeden Fall einen DNA-Schaden. Das ist Asbest zum Beispiel, wie man früher in diesen Nachtspeicheröfen verbaut hat. Das sind Dieselabgase, das ist auch HPV und das Epstein-Barr-Virus. Kennt man vielleicht das Kissing Disease. Aber das sind alle Sachen, gibt noch viele mehr, viele Beispiele mehr. Das sind alle Sachen, die gesichert Krebs erzeugen, weil sie DNA-Schäden machen. Sehr viel wichtiger in der Krebsentstehung sind aber eigentlich diese Co-Karzinogene, also Krebsförderer, und zwar Alkohol. Alkohol macht selber keinen Krebs. Also wenn man Alkohol trinkt, dann führt das nicht zu DNA-Schäden oder zu einer Entartung von der Zelle. Was Alkohol aber macht, hat sie auch eine Studie erwähnt, Leute, die sehr viel hochprozentigen Alkohol trinken, also immer Schnäpse, Whisky und so weiter und so fort. In der Mundschleimhaut schädigt dieser Alkohol immer die oberste Zellschicht. Die wird von einem hochprozentigen Alkohol zerstört. Das ist auch der Sinn und Zweck gewissermaßen, weil Alkohol desinfiziert ja auch. Das ist der Mechanismus dahinter. Aber diese oberste Zellschicht, die wird zerstört und sorgt dann dafür, dass man mehr Regeneration braucht. Weil diese Zellschicht, die muss sich ja wieder regenerieren. Das heißt mehr Zellteilung. Und während Zellteilung kann immer was schiefgehen. Dafür braucht man nicht mal ein Karzinogen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel Leute, die diesen hochprozentigen Alkohol trinken, 100-mal mehr Krebs im Mund-Rachenraum haben, als Leute, die das nicht machen. Also extrem eindrücklich. Und das, wie gesagt, Alkohol ist kein Karzinogen, sondern nur ein Krebsbeschleuniger. Und das war ihre Message. Karzinogene sind viel weniger relevant als diese Krebsverursacher oder diese Krebsbeschleuniger, weil die wirken nämlich auf alle Zellen.
Ja, spannend, ja. Ja, eigentlich, also jetzt aus meiner Sicht müsste man jetzt natürlich, ist hochrelevant nochmal nachzufragen, ob das bei Bier auch so ist. Das ist ja nicht so hochprozentig, weil hin und wieder ein Bier ist natürlich schon ganz nett. Aber ja, wild eigentlich, ne? 100-mal.
Ja, und was auch so spannend war, weil wenn man da einen direkten Vergleich macht von Karzinogen, Co-Karzinogen, es gibt ja dieses BRCA-Gen, BRCA nennt man das meistens, und das ist ein Risikofaktor für Brustkrebs. Ist ja bei Frauen ja gar nicht so wenig weit verbreitet. Und man hat sich angeschaut, wie war das denn wie war das denn früher? Wie viele von den Menschen, die dieses Risikogen hatten, haben Krebs bekommen? 24%. Heute sind 60. Gleiches Risiko, gleiche genetische Ausstattung, beide haben das gleiche BRCA-Gen, aber die Veränderung von unseren Lebensbedingungen hat dazu beigetragen, dass aus dem gleichen Risikofaktor sehr viel häufiger Krebs entsteht. Unfassbar.
Und jetzt wahrscheinlich halt nicht nur Alkohol als Karzinogen, sondern
alles Mögliche.
Übergewicht, so weiter.
Ja, auch Stress. Okay. Also da geht es ja wirklich wieder um diesen Faktor. Was kann man über den Lebensstil alles beeinflussen? Die 80-20. In dem Fall waren die 80% halt unfassbar negativ.
Ja, krass.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Dann warst du beim Kernthema vom Summit eigentlich angewiesen.
Ja, genau, es wurde eigentlich am Anfang groß angekündigt, genau, dass das Kernthema vom Summit Herzgesundheit ist. Am Ende des Tages waren dann schon die meisten Vorträge nicht über Herzgesundheit, aber es gab einen Workshop, einen großen, über Herzgesundheit, in dem man sich anmelden konnte separat und dann konnten ausgewählte Leute das eben machen. Die konnten da auch ein paar Biomarker testen lassen, da komme ich gleich dazu. Außerdem hat natürlich der Jan Stritzke, Dr. Jan Stritzke vom Lansehof, der dort Chefarzt ist, im Lansehof Sylt, sehr schönes Sehr schönes Gebäude. Kann ich nur empfehlen, ist aber natürlich auch nicht für jeden erschwinglich. Hat auf jeden Fall einen sehr schönen Vortrag über Herzgesundheit gehalten. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen die Key Takeaways runterrattern. Was sehr spannend war, er hat am Anfang losgelegt und gesagt, okay, eigentlich die meisten Erkrankungen, die wir haben, sind de facto vermeidbar. Er hat dann losgelegt, metabolische Erkrankungen, also sowas wie Diabetes, 90% vermeidbar. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 80% vermeidbar. Wild eigentlich. Krebserkrankungen auch schon zu 60% wahrscheinlich vermeidbar. Interessanterweise neurodegenerative Erkrankungen nur zu 45% vermeidbar. Da sieht man, dass da schon ein bisschen mehr Genetik wahrscheinlich mit reinspielt und auch ein bisschen vielleicht auch Pech. Und dann kam man so ein bisschen zum Schluss, okay, das ist alles vermeidbar, und hat dann noch eine Studie gezeigt, wo wirklich mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen präventiv angegangen wurden. Und da hat sich dann herausgestellt, dass man wirklich 10 Lebensjahre im Schnitt rausholen kann, wenn man Herz-Kreislauf-Erkrankungen präventiv früh angeht. Und das wirklich Interessante war dann, das ist sogar noch so, wenn man das erst mit 65 angeht.
Es ist nie zu spät.
Also es ist, und das fand ich tatsächlich, das hätte ich niemals gedacht, weil diese Pathophysiologien ja wirklich schon sehr früh im Leben anfangen, also meines Erachtens schon locker mit 30, ne? Und trotzdem hat es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, ob man früh anfängt oder spät anfängt. Das war, glaube ich, ein Jahrunterschied, also einmal 11 und einmal 10 Jahre. Und dementsprechend wirklich, ja, also sehr, sehr eindrückliche Zahl irgendwie. Und ja, heißt auf jeden Fall, man sollte sich nicht geschlagen geben. Und auch wenn man spät dran ist, auf jeden Fall sich noch committen.
Das wie bei den Finanzen. Der beste Zeitpunkt zum Starten ist immer heute.
Genau.
Investieren, genau. Ob es jetzt in Finanzen ist oder in die Gesundheit.
Da kann man wieder ins Investieren.
Let's
sehr
go.
Gut. Ja, sehr gut. Genau, anderer, ich sag mal Fun Fact. Es scheint auch so zu sein, dass die Daten hergeben. Man hat ja immer gesagt 120-80, das ist so der perfekte Blutdruck oder das ist so der normale Blutdruck. Man sagt, normal oder optimal sollte eigentlich sogar ein bisschen niedriger sein. Also in Ruhe spreche ich jetzt, wenn man wirklich 5 Minuten sitzt und dann misst. Und bei Frauen sollte er sogar nochmal ein bisschen niedriger sein als bei Männern, tendenziell. Es scheint also so, dass Frauen prinzipiell dafür ausgelegt sind, einen niedrigeren Blutdruck zu haben als Männer. Das scheint sich abzuzeichnen. Genau. Anderes, wirklich spannendes Thema noch. Er hat noch über neuere Biomarker geredet, die man auch noch etablieren könnte in Zukunft in der Kardiologie. Und da hat er die Vorhofgröße noch erwähnt. Und das hatte ich tatsächlich noch nie so auf dem Schirm gehabt. Interessanterweise ist es so, dass natürlich der Blutdruck, klar, das macht irgendwie Sinn, dass der auf den Vorhof einwirkt, also den Vorhof vom Herzen einwirkt und den so ein bisschen ausdehnt. Mehr Blutdruck, mehr Blut drin, okay, kann ich mitarbeiten. Ne? Aber interessanterweise auch bei übergewichtigen Menschen wird diese Vorhofgröße vergrößert. Also interessanter Biomarker für systemische Krankheiten. Und dann wurde sich das aber auch angeschaut bei Kindergartenkindern. Und selbst wenn die ein bisschen dick sind, ist auch der Vorhof vergrößert. Also das ist was wirklich schon, also diese Krankheit, diese Pathophysiologie oder was auch immer, dieses Symptom fängt auch schon im Kindesalter an. Also eigentlich fast schon erschreckend. Und zeigt, dass man eben so früh wie möglich auch anfangen sollte, wenn man kann. Ja. Gleichzeitig hat der Vortrag aber natürlich auch gezeigt, wenn man spät dran ist, ist noch nicht alles verloren und man kann noch viel retten. Bei der Vorhofgröße, was ich leider nicht mitgenommen habe, ob das dann auch wirklich reversibel ist, das kann ich jetzt leider nicht mitgeben, habe ich jetzt auch nichts zu gefunden. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessanter neuer Biomarker, den man sehr leicht mit dem Ultraschall bestimmen kann.
Ich würde mal davon ausgehen, dass es zumindest zu einem gewissen Teil reversibel ist, weil es ist ja auch bei Leuten, die einen erhöhten Blutdruck haben, die bekommen ja auch ein größeres Herz. Also nicht nur Kammern, sondern auch Vorhöfe. Und wenn man den Blutdruck dann wieder senkt mit gewissen Medikamenten, da gibt es ja auch dieses Reverse Remodeling bei Beta-Blockern zum Beispiel. Und da ist es ja auch so, dass sich das die Herzgröße dann wieder ein bisschen anpasst. Also es wird immer ein bisschen und Anführungszeichen ausgeleiert bleiben. Das ist wie wenn man mal sehr viel Gewicht hatte. Die Haut, die bildet sich nie komplett zurück. Ein bisschen ja schon. Und beim Herz wird es wahrscheinlich genauso sein. Aber ich, wie gesagt, ich war beim Vortrag nicht dabei, deswegen wäre nur ein educated guest gewesen.
Ja, also klingt auf jeden Fall plausibel, was du da sagst. Bin ich voll bei dir. Ja, können wir jetzt nichts weiter zu sagen. Genau, und dann lief auch noch ab eben dieser Heart Prevention Workshop. Das war wirklich, das war ein etwas teureres Ticket. Dafür hat man aber auch wirklich was bekommen. Man hat tatsächlich mit einem Schnelltest seine Blutlipide, also seine Blutfette messen können. Dazu gehört LDL, ich glaube ApoB war auch dabei. Man konnte seinen VO2 Max messen, eben mit diesem Erdbebensensor, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Ich glaube einmal mit dem Lutz, als der hier in der Episode war, mit dem Dominik. Das ist im Grunde wirklich was, was legt man auf die Brust. Und das kann so einfach den VO2 Max messen, innerhalb von einer Minute grob. Also wirklich beeindruckend und extrem akkurat auch. Mhm. Wirklich, wirklich spannend. Es wurde auch die Griffkraft gemessen und es wurde auch die Herzratenvariabilität, also die HRV, gemessen. Und daraus wurde dann ein Vitality Age kalkuliert. Also ganz spannend, also wirklich aus Alltagsbiomarkern eigentlich, die wirklich schon in der Praxis auch Anwendung finden, wurde eben dieses biologische Alter quasi dann errechnet. Und im Anschluss gab es dann einen längeren Workshop mit, ich glaube, 4, 5 Vorträgen, wo das Ganze nochmal vertieft wurde, wo man wirklich alle Basics gelernt hat über jeden relevanten Biomarker, was man machen kann, wie man organisatorisch auch an das Thema Herzgesundheit rangehen sollte. Ich glaube aber, bevor wir da jetzt irgendwie super tief eintauchen, laden wir am besten mal den Alex Auer, ein Arzt hier in München, der eben auch dort dabei war, mal ein. Und er soll uns dann einfach ein bisschen was darüber erzählen. Weil ich glaube, das ist ein Thema, da können wir eine ganze Folge mit füllen, weil es am Ende um Herzgesundheit geht. Ja, aber war wirklich gut, kam richtig gut an. Und ich glaube, es wird nächstes Jahr sicherlich auch nochmal deutlich größer stattfinden.
Ja, das schlägt ja auch in die gleiche Kerbe. Wir hatten ja über GCLS geredet, was ja in Dubai war. Hat der Brian Kennedy auch einen Vortrag gehalten zum Thema Clinical BioAge, also dass man es nicht praktisch über einen Speicheltest, Bluttest, Wangenabstrichtest macht, sondern dass man einfach verschiedene Biomarker nimmt, ob das jetzt Blutwerte sind oder irgendwas anderes, zum Beispiel hier Grip Strength, also auch spannend. Die schaut man sich an und daraus kann man sich genauso ein BioAge errechnen. Im Grunde, wie funktioniert das? Es gibt ja für jeden Wert diese Tabellen, wo man anschaut, der Wert ist für dieses Alter normal, der Wert ist für dieses Alter normal, weil alle Werte verändern sich zwangsläufig übers Alter hinweg. Deswegen kann man sich da super einordnen und ein Vitality Age errechnen.
Genau.
Spannend.
Genau, ich habe leider meins noch nicht errechnet. Das machen wir dann, wenn wir den Alex in der Episode haben.
Ja, unbedingt. Ja. Ich mache es dann hoffentlich dann auch noch. Dann gab es noch sehr viele Vorträge auf der Club Stage, die ich mir alle angehört habe. Und ein Vortrag war vom Fellner Wolfgang, der ist Atemtherapeut und auch Professor an der Uni Wien. Da ging es um Höhentraining, um IHHT. Und schnelle Takeaway-Message davon war so ein bisschen, er hat auch erklärt, worauf muss man achten, was sind denn so die Basics beim Höhentraining. Und während dem ganzen Vortrag lag vorne eine Freiwillige auf der Bühne, auf so einer Liege und hat die ganze Zeit ein Höhentraining praktisch mitgemacht. Und wir haben uns die Kurven angeschaut und haben es anhand von diesen Beispielen dann einfach die Basics so ein bisschen durchgesprochen. Und das Ziel von einem Höhentraining ist immer, man will die Sauerstoffsättigung im Körper vermindern. Und zwar unter 90%, idealerweise in den Bereich von 80-85%. Wenn das mit dem Körper passiert, dann kann man vorher nicht abschätzen, wie die Person reagiert. Fand ich sehr interessant. Also wenn ich das jetzt mache, kann man vorher nicht sagen, was ist jetzt die Reaktion von meinem Körper. Und viele Leute wechseln dann in dieses schnelle Atmen, in dieses Hecheln oder in diese sehr tiefen Atemzüge. Weil der Körper macht im Grunde nichts anderes als einen Kompensationsmechanismus und versucht ja seine Sauerstoffsättigung wieder zu erhöhen. Wenn man das macht, dieses schnelle Atmen, dieses tiefe Atmen, dann macht man den Effekt vom Höhentraining eigentlich zunichte, weil das Höhentraining findet nur dann statt, wenn man diese 80-85% von der Sauerstoffsättigung auch wirklich erhält über die Dauer von der Therapie, von der IHHT, die auch mal so 20, 30, 40 Minuten auch wirklich dauern kann. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig, damit man den Effekt auf den Mitochondrien auch wirklich hat. Wenn es jetzt IHT kann man aus verschiedenen Gründen machen, entweder fürs Training, für Sportler, braucht man viele Sitzungen. Wenn es jetzt nur um eine Entspannung vom Zwerchfell geht, dann reichen auch schon 1, 2 Sitzungen, hat er gemeint. Fand ich auch ganz spannend. Und dann kam auch gleich die Frage aus dem Publikum, naja, aber ich muss ja nicht zu so einem teuren Gerät hingehen oder zu einer Institution, die das anbietet. Ich kann doch auch eine Maske kaufen beim Laufen. Ich habe es zwar hier in München persönlich noch nie gesehen, aber gibt es auf jeden Fall diese Masken, die man aufsetzt beim Laufen, beim Radfahren, die die Sauerstoffzufuhr vermindern.
Die waren während Corona, wurden die ziemlich cool eine Zeit lang. Ich glaube, seitdem ist es wieder so ein bisschen abgeflacht. Gell?
Da war dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder
ja, wie? Genau.
Also
so
einerseits bisschen, weniger Sauerstoff
genau.
Und zusätzlich gegen den Coronavirus, damit man den nicht einatmet. Ja, ja, spannend. Seine Empfehlung war, das nicht zu machen. Und zwar deshalb, weil man bei einer IHAT, bei einem Training, sehr kontrolliertes Setting hat, man keine Belastung für den Körper hat. Und das ist beim Laufen ja nicht so. Und vor allem hat man kein Measurement. Man sieht nicht, wie sich die Atmung verändert, ob man dann auch wirklich diesen Trainingseffekt hat, dass man mit der Sauerstoffsättigung auch wirklich runterkommt und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr spannend. Und gleich danach, nach dem IHAT, ging es um das Thema Scheinfasten von der Nancy Rissos. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und die hat so ein bisschen von Walter Longo erzählt, den ja wahrscheinlich auch viele kennen. Der hat dieses Scheinfasten ein bisschen populär gemacht. Und da ging es so ein bisschen darum, naja, was ist denn eigentlich die beste Fastenart? Ich meine, wir kennen ja alle das Intervallfasten, das 2:5 Fasten gibt es, glaube ich, auch. Dann, dass man wirklich so eine Fastenkur macht, wo man mal eine Woche sehr, sehr wenig isst oder auch mal. Ich kann mich noch erinnern, wir waren ja auch beim Fastenkongress und da
in Berlin beim Professor Michalsen.
Ja, genau. Und da gab es auch einen Vortrag von Professor Schwarz, der auch gemeint hat, die beste Möglichkeit, um dieses viszerale Fett, also aus der Leber das Fett rauszubekommen, ist einfach Zero zu essen für eine Woche, glaube ich.
Nee, ich glaube, es waren sogar 14 Tage. Es war relativ hardcore, aber die Daten waren halt, die haben halt auch nicht gelogen. Das, die Fettleber war halt dann weg. Also das war unfassbar,
unglaublich.
Eigentlich,
ja. Also das ist eigentlich mit keiner anderen
Fasten
machbar.
Man hält immer wieder Vorträge auch darüber. Das hört man jetzt häufig. War auch wirklich schon in allen möglichen, wirklich auch größeren Medien jetzt schon vertreten. Also
sehr, interessant.
Sehr, sehr interessant, ja.
Hatte ich mich auf jeden Fall daran erinnert, während im Vortrag. Und hier ging es halt um eine sehr verträgliche Art und Weise zu fasten. Und zwar um dieses Scheinfasten im Sinne von, ich kann trotzdem essen, aber halt eine reduzierte Kalorienmenge. Natürlich auch ein bisschen unterstützt mit viel Schlaf. Man kann trotzdem Kaffee trinken. Natürlich viel Flüssigkeit. Vielleicht die Leberentgiftung noch ein bisschen unterstützen mit Bittersalzen, hat sie so gemeint. Das hat eine etwa 85-90% von dem Effekt, das auch Heilfasten hat. Also wirklich dieses betreute Fasten in einer Institution, zum Beispiel beim Lanzerhof.
Ja.
Und das war so ein bisschen ihre Aussage. Was sind die Prinzipien dahinter? Wenige Kohlenhydrate, wenige Proteine, weil man will eigentlich kaum mTOR aktivieren. Das will man auf keinen Fall. Und dann kommt man trotzdem in diesen autophagischen oder Müllentsorgungsprozess von den Zellen rein. Das geht dann über 5 Tage. Man kann auch ganz normal arbeiten, soll es auch nicht verlängern. Also war ein sehr spannender Einblick in das Scheinfasten-Thema und vor allem, ich hatte mich per se nicht so wirklich darüber informiert im Sinne von, wie läuft denn das genau ab, aber war auch mal spannend zu sehen. 5 Tage, man kann trotzdem 3-mal am Tag essen und also die Studien, die sie so zitiert hat, ich habe sie mir selber nicht angeschaut, sie hat auf jeden Fall gemeint eben ja. Effekte sind ähnlich des Heilfastens und der Walter Longo hat auch mal selber eine Studie gemacht, nach 15 Tagen Scheinfasten war man biologisch 2,5 Jahre jünger. Also wird sicher was dran sein.
Ja, ich meine, Walter Longo ist ja schon, würde ich sagen, eine Koryphäe, sehr angesehen in dem Space. Also ich glaube, da kann man sich zumindest darauf verlassen, dass er keinen Mist erzählt. Also das Scheinfasten, das gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Man hat eigentlich schon das Gefühl, dass das Hand und Fuß hat.
Ja. Und nach der Nancy, ich war dann am Nachmittag wieder auf der Mainstage unten, wo du dann hochgewechselt bist auf die Clubstage mit dem Heart Prevention Workshop und so weiter. Mhm. Da gab es auch noch was sehr Interessantes zum Thema zirkadianer Rhythmus von der Angela Relogio. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder richtig ausgesprochen.
Ja, das könnte auch Spanisch sein, gell? Relogio. Oder
Relogio,
so.
Das ja, kann natürlich auch sein, das ist gut.
Ja,
das
schwierig.
Ist gut. Mhm. Auf jeden Fall, zirkadianer Rhythmus kennt man ja, viele Prozesse in unserem Körper, die laufen nach diesem Tag-Nacht-Rhythmus ab. Der heißt zirkadian, weil er circa einen Tag läuft, also circa 24 Stunden, vielleicht grob zur Erklärung. Und diesen zirkadianen Rhythmus, den kann man messen anhand von Proteinen im Speichel. Sie haben sich, die Forschungsgruppe rund um die Angela, die haben sich diese Profile dann angeschaut und einfach mal untersucht, wie schauen denn die Profile bei welchen Leuten aus? Das ist dann so ein, vom Profil her, wie man sich das vorstellen kann, dass so eine, macht einen Ausschlag nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das ist im Grunde also wie so ein M, sage ich jetzt mal, schaut das aus. Und diese Amplitude kann entweder größer oder kleiner sein. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass Leute, die eine sehr flache Kurve haben, die sind häufiger depressiv, haben häufiger Schlafprobleme. Fand ich zum Beispiel auch spannend. Ältere Leute haben üblicherweise eine eher niedrigere Amplitude. Macht auch Sinn, weil auch Insomnie, Depressionen sind bei älteren Leuten einfach ein bisschen häufiger. Und was war ihre Main Message? Man hat sich das dann auch angeschaut bei Medikamenten. Man hat Medikamente, also Leute haben Medikamente eingenommen und man hat sich angeschaut, was ist denn das Nebenwirkungsprofil. In ihrem Fall hat sie uns eine Studie gezeigt von einem Chemotherapeutikum, also von einem Krebsmedikament. Man hat die Leute in Gruppen gepackt und geschaut, was haben sie denn jeweils für ein Profil, für ein zirkadianes Profil, eben gemessen über den Speichel. Und alle hatten die gleiche Grunderkrankung, haben die gleiche Dosierung von Medikament bekommen und auf Basis von diesem zirkadianen Profil waren die Nebenwirkungen völlig unterschiedlich. Super spannend.
Das also die Art der Nebenwirkung hat auch mit der Art des Chronotyps korreliert.
Genau.
Okay. Mhm.
Genau. Und es ging halt eben nicht nur darum, dass man das sich das auf Nebenwirkungen auswirkt, sondern halt eben auch auf die Wirkung vom Medikament. Also worauf sie hinaus wollte, man sollte als Teil von dieser personalisierten Medizin, die heute alle ausrufen, eigentlich auch noch Personalized Circadian Medicine machen, von den Leuten zirkadianen Rhythmus bestimmen, dieses Profil bestimmen und auf Basis von diesem Profil dann sagen, hey, bei dir wird das Medikament viel weniger Nebenwirkungen haben. Oder du solltest es in der Früh nehmen, du solltest es am Abend nehmen und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr spannend. Genauso kann man das auch für was Gesundheitsförderndes nutzen, wie zum Beispiel für Sport. Man kann so auch bei Sportlern herausfinden, wann ist für dich die beste Zeit zu trainieren? Wann hast du den besten Trainingseffekt? Das kann man auch anhand von diesem zirkadianen Profil machen. Also Zeit ist nicht egal, weder beim Sport noch bei Therapien, wenn es um Nebenwirkungen geht und so weiter und so fort. Hatte ich so noch nie gehört. Okay, war ja. Sehr interessant.
Also, hört sich sehr plausibel an. Ich glaube, wir müssen dringend so einen Test entwickeln, Mario. Also es macht mich jetzt schon ganz unruhig.
Ich habe auch schon mal mit dem Moritz gleich geschrieben. Du Moritz, zirkadianer Rhythmus, da finden wir ja viele Proteine.
Ja, ja.
Und ja, hat gemeint, da gibt es auch einen Spezialisten hier in München, mit dem man sich damals so austauschen könnte, der viel beim zirkadianen Rhythmus forscht. Der Name ist mir jetzt leider nicht mehr geläufig.
Ja.
Aber da kann man sich ja sicher mal zusammentun. Und da irgendwas in diese Richtung entwickeln und den Leuten vielleicht als Teil von Molecular Analytics Test auch mal die zirkadiane Rhythmik ausspielen.
Ja.
Ich würde mich sehr freuen. Also, ja, würde mich bei mir auf jeden Fall auch mal interessieren.
Ich glaube, du brauchst ja mehrere Zeitpunkte, wo du das misst. Deswegen wird es wahrscheinlich mit unserem molekularen Profil nicht funktionieren, aber halt als separater Test. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so teuer ist. Aber muss man sich anschauen. Ja.
Also, ja. War sehr spannend. Wir halten
euch am Laufenden.
Mal ein neuer Denkanstoß in diese Richtung.
Ja.
Ja, und dann sind wir im Grunde eigentlich schon am Ende angekommen. Der allerletzte Vortrag des Tages, der war vom Professor Michael Riesdorf. Er ist auch ein sehr angesehener Forscher, macht auch sehr viel im Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln, sehr viel mit Altersforschung. Und der Vortrag hat eigentlich geheißen, die Top 5 Supplements, die man einnehmen sollte für mehr gesundes Altern. Ging dann gar nicht so sehr um die Top 5 Supplements. Er hat zwei Sachen rausgegriffen. Und zwar einerseits, dass es sehr gute Daten für Glucosamin gibt. Und zwar in Menschen sowohl als auch in Tieren. Das fand ich sehr spannend. Glucosamin ist ja so das Medikament, das man eigentlich für Arthrose einsetzt. Supplement, das man für Arthrose einsetzt und da gibt es wohl sehr gute Daten, auch wenn es um gesundes Altern geht, wenn es um Longevity geht. Und das andere war tatsächlich jetzt ein Medikament, beziehungsweise was nicht frei als Supplement erhältlich ist, und zwar Lithium. Und wir kennen sicher alle Sprite Und viele kennen vielleicht von ein bisschen früher noch 7-Up. Das ist auch so ein Zitronenmischgetränk. Und er hat dann erzählt, woher dieses 7-Up nämlich kommt, der Name. 7 ist die Position von Lithium im Periodensystem. Und weil das 7-Up-Getränk früher so lithiumreich war, hat man es halt dann eben 7-Up getauft. Mittlerweile enthält es kein Lithium mehr, sondern nur noch Zucker. Also nicht mehr trinken. Aber genau, anhand von diesem 7-Up, beziehungsweise auch mit diesem Lithium, weil es ja so viele Leute konsumiert auch haben, hat man eine Studie gemacht und sich angeschaut, naja, wie wirkt sich denn das Lithium im Trinkwasser auf die Gesundheit von Menschen aus? Und die Mortalität in dieser Lithiumgruppe war sehr viel geringer. Fand ich auch sehr spannend. Jetzt ist Lithium aber bei uns ja ohnehin nicht als Supplement, sondern nur als Medikament erhältlich. Deswegen jetzt nicht sonderlich alltagsrelevant.
Ja, er nimmt es aber trotzdem, oder?
Absolut, genau. Er nimmt das auf jeden Fall. Und also jeden Tag, er hat da auch von 2 Milligramm geredet und wird auf jeden Fall Zugang zu haben. Ich glaube, er ist auch selber Arzt und kann sich es ja dann auch einfach aus der Apotheke holen. Das ist natürlich ein Benefit. Und Lithium hat auch sehr gute Daten, wenn es um diese neurodegenerativen Erkrankungen geht, wie Demenz und Alzheimer. Mhm. Das war spannend. Ganz am Ende hat er dann noch erzählt, es gibt sehr große epidemiologische Studien zum Thema Vitamin D und da hat man zum Beispiel rausgefunden, man hat sich da viele, viele hunderttausend Leute angesehen und hat rausgefunden, die Leute, die Vitamin D nehmen, die sterben früher und bekommen auch mehr Krebs. War dann ist mal so ein bisschen ein Raunen durch die Runde gegangen, muss man sagen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das, vor allem Vitamin D ist ja ein sehr populäres Supplement, sage ich jetzt mal. Was mich da so ein bisschen gestört hat an der Aussage war, diese epidemiologischen Studien, da hat man sich ja weder angeschaut, ob die Leute einen Vitamin-D-Mangel haben, was sie für eine Vitamin-D-Versorgung haben. Da wurde nichts gemessen, der Vitamin-D-Spiegel weder vorher noch nachher. Das ist eine sehr alte Bevölkerung gewesen von über 65. Das heißt, das jetzt einfach so stehen zu lassen, ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Wenn das jetzt eine Studie gewesen wäre, wo man sich 10.000 Leute angeschaut hätte, die einen Vitamin-D-Mangel haben, diesen Vitamin-D-Mangel dann in den Optimalbereich von Vitamin-D bringen und dann hätten sie diese Effekte gehabt, dann wäre ich hellhörig geworden.
Ja, absolut, weil ich meine, man kann das, finde ich, eigentlich relativ leicht auseinanderpflücken, weil wann verschreiben Ärzte tatsächlich Vitamin-D? Also der klassische Arzt, Allgemeinmediziner oder Internist, wann verschreibt er Vitamin-D? Das ist meistens oder häufig bei bettlägerigen Menschen, die tatsächlich eh nicht mehr rauskommen, ne? Weil sich einfach gezeigt hat, okay, das wirkt sich eigentlich positiv aus. Das heißt aber, wenn man das dann epidemiologisch vergleicht, dann sind das natürlich Menschen, denen es tendenziell schlechter geht als anderen. Also die sind dann schon deutlich ungesünder unterwegs. Das heißt, dass dann natürlich Vitamin D mit einer höheren Mortalität verbunden ist oder einer höheren Krebsrate, weil es auch eher den Leuten gegeben wird, denen es schlecht geht. Und deswegen, das ist halt so ein bisschen, das muss man wirklich dazu sagen, weil eigentlich, wenn Vitamin D tatsächlich mal in einem richtigen Setting, die meisten Studien sind leider zugegebenermaßen sehr schlecht designt auch, meistens wird eben nicht der Spiegel vorher und nachher gemessen, es wird nicht so genau reingeschaut, aber wenn man das macht, dann sind die Daten eigentlich sehr eindeutig und sehr positiv. Ne? Leider, wie gesagt, passiert das nicht häufig und epidemiologisch sowas natürlich sowieso dann schwierig, gerade wenn das ältere Menschen waren, gerade wenn die Studie auch schon ein bisschen älter ist, es ist ja noch nicht so lange so, dass wirklich viele Menschen Vitamin D nehmen. Und wie gesagt, wenn der Arzt es verschreibt, dann hat das meistens auch einen Grund. Und dann sind das meistens Menschen, die wirklich gar nicht mehr rauskommen. Und dann ist es auch klar, Krebsrate wahrscheinlich höher. Also es ergibt ja eigentlich Sinn. Ich finde halt die Interpretation ein bisschen gewagt.
Ja, absolut. Nee, deswegen war mir auch wichtig, das einfach nochmal kurz anzusprechen, falls jemand, der zugehört hat, auch dabei war. Ja. Fand ich eine sehr, sehr gewagte Aussage, die dann auch nicht aufgeklärt wurde. Also ja. Wie gesagt, nur mit Verweis auf diese großen epidemiologischen Studien, die natürlich auch ihre Schwächen haben, muss man so sagen. Ich glaube, wir haben jetzt alle Vorträge, bei denen wir auch beide oder jeweils anwesend waren, kurz vorgestellt. An die wir nicht uns anschauen konnten, tut uns sehr leid. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, da werden wir auf jeden Fall wieder dabei sein. Aber genau, war natürlich alles nicht einfach zu organisieren. hat trotzdem enorm viel Spaß gemacht. War eine richtig, richtig gut organisierte Konferenz. Also nochmal Kompliment an das vierköpfige Founder-Team. Und wir freuen uns echt schon sehr aufs nächste Event, was in unserem Fall dann die FIBO sein wird.
Ja, die FIBO. Großes Event, 4 Tage am Stück, 9 bis 18 Uhr. Das wird auf jeden Fall wild. Ja.
Das wird nicht Longevity förderlich.
Nicht für
aber
uns. Ja.
Die FIBO setzt man wahrscheinlich auch gar nicht mit irgendwie Longevity in Verbindung oder bringt man gar nicht mit Longevity in Verbindung. Die haben das Thema letztes Jahr ein bisschen für sich entdeckt. Heuer in diesem Jahr auch eine eigene Halle dann ausgerichtet. Und ja, wir sind auf jeden Fall auch am Stand dabei, werden auch ein bisschen durch die Halle schlendern und uns anschauen, was andere Leute im Longevity-Bereich so machen. Ja, freuen uns natürlich auf nette Gespräche, so wie das jetzt auch bei der Turnaround Aging-Konferenz war in München. Und ja, hast du ein schönes Schlusswort?
Ja, erstmal natürlich jeder, der bei der FIBO ist. Wir sind einmal in der Longevity-Halle und aber auch in der Diagnostics-Area. Also wir freuen uns natürlich über jeden, der uns besucht, der auch Fragen mitbringt oder auch einfach nur sich kurz mit uns austauscht, man vielleicht auch mal Visitenkarten austauscht. Da freuen wir uns sehr drauf. Schönes Schlusswort. Danke an das Team, wie du gesagt hast. Und ich glaube, wir freuen uns sehr über Feedback, auch ob dieses Format euch Spaß macht, weil es kann ja nicht jeder zu jedem Event gehen. Deswegen dachten wir uns, es könnte viel Mehrwert bieten. Und da würden wir uns sehr über Feedback freuen, über Kommentare und natürlich auch Abos.
Genau, und wie immer schreiben wir an podcast@beyondlifespan.de oder wie gesagt, sagen wir das ja immer dazu, man kann überall auch kommentieren, einen Kommentar da lassen. Da würden wir uns sehr darüber freuen und wie gesagt, gerne auch Verwandten, Freunde weiterempfehlen, wenn es euch gefällt. Und ja, der beste Zeitpunkt, mein Takeaway von der Turnaround Aging war, wie auch so ein bisschen aus dem Vortrag von Miran Stritzke herausging, der beste Zeitpunkt mit Gesundheit zu starten ist heute.
Heute.
Also let's do it. danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke euch.